bewegen können. Ja, auf jeden Fall, wenn du dann beginnst, das Neue Testament zu lesen und du hast das einmal gelesen und dann ein zweites Mal gelesen und ein drittes Mal und du liest in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas immer wieder die gleichen Geschichten. Irgendwann sagst du, kenne ich und schaltest ab. Ein großer Fehler. Wenn man an die Evangelien herangeht und meint, das sind einfach Sammlungen von Geschichten über Jesus. Das ist nicht der Fall, habe ich festgestellt vor über 15 Jahren, dass die Evangelien einen ganz klaren Aufbau haben, eine rote Linie, einen Gedanken, der sich von der ersten Zeile bis zur letzten hindurchzieht. Und den gilt es zu erkennen. Und das Erste, wenn ihr quasi ein Evangelium euch vornehmt, um Jesus besser kennenzulernen, dann ist es immer gut, wenn man den Kernvers, die Hauptaussage findet, das, was das Zentrum ist. Und den findet man beim, den findet man beim Johannesevangelium am Ende. Ich glaube, der will mich ärgern heute. Probieren wir es nochmal. Also das ist der Vers. Das Fahrrad. Versuchen wir es nochmal. Ob er bleibt. Schalt mal von hinten auf. Da geht immer zwei weiter. So. Der Schlüsselvers in Kapitel 20, Vers 30. Da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buche nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, warum? Damit ihr glaubt. Was? Dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also drei Wörter kommen hier vor, die stechen richtig raus. Zeichen, Glauben, Leben. Als ich damals das gelesen habe, war mir sofort klar, das will ich haben. Leben. Zu diesem Zeitpunkt waren aus meinem Jahrgang bereits drei Leute nicht mehr am Leben. Autounfall, Krebs und nochmal Autounfall. Und wenn ich nicht Bewahrung gehabt hätte, dann wäre zu diesem Zeitpunkt schon vier tot gewesen. Der vierte wäre nämlich ich gewesen. Ich war damals ein begeisterter Trickskifahrer und wir haben uns auf die deutschen Meisterschaften vorbereitet und haben im Sommer auf der Wasserschanze trainiert, im Winter auf dem Gletscher und im Winter natürlich im Schnee. Und da haben wir unsere Sprünge gemacht und ich wollte damals einen Schraubensalto rückwärts springen, neue Schanze, nagelneu, aber sehr steil. Anlauf genommen, etwas wenig, zu schnell gedreht, mit dem Kopf die Schanze gestreift und dann aus 5-6 Meter Höhe mit dem Kopf senkrecht nach unten wie ein Pfahl in den Schnee. Das war kurz bevor mir der Österreicher begegnet ist. Ein paar Monate vorher. Und mir war eines sofort klar, Junge, da hast du Bewahrung gehabt. Das hätte das Ende sein können. Und als dann das Evangelium mich getroffen hat, hat es in eine offene Wunde mich getroffen. Ich wusste, Leben kann sehr kurz sein. Und ich möchte Leben haben. Und der Schlüssel ist Glaube. Johannes hat geschrieben, ich habe das geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habt. Leben habt in seinem Namen. So, versuchen wir es mal, ob es weitergeht. Drei Wörter, Zeichen, Glauben, Leben. Das ist das Johannesevangelium. Darum baut sich das Ganze auf. Und wir haben hier eine Auswahl von nur 7 Wundern, die Jesus tut. Am wenigsten. Man muss wissen, dass Matthäus, Markus und Lukas schon in den 60er Jahren damals geschrieben wurden und als ein Buch unterwegs waren in den Gemeinden, genannt das Evangelium. Und diese drei sind sich auch sehr ähnlich. Und Johannes kommt ungefähr 30 Jahre später. Es ist mit eines der letzten Bücher des Neuen Testamentes. Und alles, was er schreibt, findet ihr in den anderen so gut wie nicht, bis auf eine Sache. Das ist dieses Wunder hier, die Speisung der 5000. Das kommt in allen Evangelien vor, weil es ein sehr zentrales Wunder ist. Also Johannes sagt, ich wähle hier jetzt insgesamt 7 Wunder aus, genau genommen sind es 8, wenn man das in Kapitel 21 noch dazu nimmt. Und ich möchte euch daran etwas zeigen. Wer ist Jesus? Kapitel 2 verwandelt er Wasser zu Wein bei einer Hochzeit, die wäre sonst zu Ende gewesen. Mordsblamage für den Bräutigam, zu wenig Wein eingekauft. Aber dann lädt man halt Jesus ein, der macht das Wasser Wein. Ganz einfach. Also er möchte, dass das Fest weitergeht. Aber wie wird aus Wasser Wein? Die Traube kann das auch. Und es braucht ein bisschen Zeit und dann wird aus Wasser durch die Traube auch Wein. Jesus hat es in ein paar Sekunden gemacht. Es spricht davon, dass er Herr über Materie ist und dass Qualität, es war ein sehr, sehr guter Wein, der, wo die Hochzeit geleitet hat, hat gesagt, hey Bräutigam, komm mal her. Komm mal her. Normalerweise legt man den Gästen zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie nichts mehr schmecken, den Fussel. Du hast den Fussel zuerst serviert und jetzt kommt der gute Wein, wo sie sowieso nichts mehr schmecken. Also es war ein guter Wein. Dann kommt die Fernheilung eines Kindes in Kapitel 4. Was erwartet Jesus von dem Vater, der kommt? Er sagt, Jesus, komm, heile mein Kind. Wenn ihr nicht seht, glaubt ihr nicht, oder? Geh hin, dein Sohn lebt. Eine Tagesreise entfernt. Und jetzt muss er gehen und glauben, dass das stimmt, was Jesus sagt. Und er kommt nach Hause und er findet seinen Sohn lebend. Er verlangt Glaube. Dann kommt die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Fast 40 Jahre war der Mann schon krank, total desillusioniert. Der Mann war einfach fertig. Der hat keine Hoffnung mehr gehabt und dann gibt ihm Jesus neue Hoffnung. Dann speist er 5000 Menschen in Kapitel 6. Danach geht er auf dem Meer und zeigt, dass er Herr ist über die Naturgesetze. Und dann kommt der Blinde als vorletztes Wunder. Und er zeigt, dass Jesus auch Unglück verändern kann. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass Jesus in unserem Leben wirkt, wenn wir es erwarten. Und das, was dann als nächstes kommt, ist, dass Jesus auch Herr ist über den Tod. Über diese 7 Wunder, die ein Zeichen sind, möchte uns Johannes etwas zeigen. Ist ein Wunder immer ein Zeichen? Nicht unbedingt. Ist ein Zeichen immer ein Wunder? Auch nicht unbedingt. Aber wenn ein Wunder ein Zeichen ist, dann geht es nicht nur um das Wunder, sondern dann soll durch dieses Wunder uns etwas gezeigt werden. Soll uns etwas klar werden. Und bei der Heilung des Blinden soll uns etwas klar werden. Schauen wir uns das mal an. Gehen wir ein Stück weiter. Also Glaube als Schlüsselwort habe ich schon bereits gesagt. Leben. Was ist eigentlich Leben? Da streiten sich die Gelehrten bis heute. Sie werden auch sich weiter streiten. Sie werden es nicht herausfinden, was Leben ist. Hoppla. So weit wollte ich eigentlich noch gar nicht. Also ihr habt eine sehr interessante Technik hier. Die verselbstständigt sich. Leben. Der Johannes, der gebraucht relativ wenig Begriffe, aber Leben ist einer davon. Man kann es so definieren, es ist die höchste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Leben, so wie Johannes es definiert. Er sagt, wenn du mir glaubst, schenke ich dir Leben. Aber ich bin doch lebendig. Gibt es noch mehr als lebendig zu sein? Ja. Das gibt es. Denn ich werde euch eines sagen, in 100 Jahren wird hier von uns keiner mehr leben. Er redet von einem anderen Leben. Er redet von einem Leben danach, das aber jetzt schon beginnt. Also eine völlig neue Kreatur, die Gott in uns erschaffen will. Ein völlig neues Bewusstsein, das er in uns schaffen will. Eine immer tiefer werdende Erkenntnis, wer Jesus ist und damit dieses Leben. Und ich sage dir, wenn du diese Reise beginnst, wenn du noch nicht eingestiegen bist, steig ein, es wird ein Abenteuer werden. Du wirst jemand immer tiefer und besser kennenlernen. Und das ist wirklich Leben. Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir das Johannesevangelium uns anschauen, diese sieben Wunder, dann merken wir, wie das immer mehr zunimmt. Ganz am Anfang, im Kapitel 1, das habt ihr ja schon gelesen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann weiter unten heißt es, das Wort wurde was? Fleisch. Oder man kann auch sagen, Mensch. Gott, der das Wort ist, wird Mensch. Er wohnt unter uns. Du kannst ihn anschauen. Wenn du die Evangelien liest, schaust du ihm direkt in die Augen. Tu es. Setz dich zu seinen Füßen. Schau ihn an. Geh in diesen Geschichten mit. Leb mit diesen Geschichten. Und sie werden dann dein Leben wirklich verändern. Und dieses lebendige Wort Gottes, genannt Jesus Christus, stellt sich hier im Kapitel 1 den Menschen vor. Und jetzt in den Kapiteln 1 bis 4 stellst du fest, dass Menschen Jesus begegnen. Lies mal morgen das Johannesevangelium durch, relativ schnell, und halte das einigermaßen im Kopf. Und dann wirst du feststellen, in den ersten vier Kapiteln stellt sich das Wort den Menschen vor. Und die Menschen müssen nun überlegen, was mache ich mit ihm? Wer ist er? Ist er das, was er von sich behauptet oder nicht? Und dann, Jesus tut ein Wunder, dann hier in Kapitel 5, er heilt am Sabbat einen gelähmten Menschen. Ja, geht's denn noch? Wir haben von Sonntag bis Montag nach jüdischem Kalender 6 Tage, an denen man heilen kann. Und ausgerechnet am Sabbat heilt er. Warum tut er das? Weil er dich herausfordern will. Weil er die Juden damals herausfordern wollte. Er wollte, dass sie sich mit ihm auseinandersetzen und an den Wundern, die er tut, an diesen Zeichen erkennen, wer er ist. Es beginnt also nun die Zeit ab Kapitel 5 des Meinungsstreites. Weil anscheinend ist Jesus doch etwas kantiger, wie man denkt. Und er fordert die Menschen wirklich heraus, sich mit ihm auseinanderzusetzen. In Kapitel 6 haben wir dann die Brotvermehrung und den Gang von Jesus auf dem Wasser. Und dann ab Kapitel 7 ist er dann in Jerusalem. Ab da spielt sich alles in Jerusalem ab. Und er fordert nun die Gelehrten heraus, die Theologen. Und es beginnt eine Zeit, die nennt man die Zeit des Konfliktes. Das endet dann in der Krise, wo sie ihn umbringen wollen und feste Pläne machen, wie sie ihn umbringen wollen. Sie tun es dann auch. Aber kurz vorher beginnt die Zeit der Gespräche. Merkt euch das für die zukünftigen Kapitel, die Zeit der Gespräche. Und liebe Freunde, das, was hier steht in den Kapiteln 12 bis 17, sind die tiefsten Kapitel, die die Bibel bietet. Du darfst in Kapitel 17 zum Beispiel zuhören, wie der Sohn Gottes mit dem Vater redet. Einfach Mäuschen sein und zuhören. Grandios, dieses eine Gebet, mich fasziniert es. Ich hoffe dich auch. Und dann kommt die Vollendung, Jesus geht ans Kreuz und vollendet alles und mit seinem Tod erlöst er uns von unserer Schuld und macht den Weg offen zu Gott. Und dann kommt ein Epilog, ein Nachwort. Wir haben hier ein Vorwort, hier wird Jesus vorgestellt und am Schluss ein Nachwort. Und in diesem Nachwort, die entscheidendste Geschichte ist eine Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Simon, Jona, liebst du mich? Das ist es, was Jesus wissen will. Liebst du mich? Und er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Okay, weide meine Lämmer. Ein paar Minuten später, Petrus, ich habe da noch eine Frage an dich. Stimmt es wirklich, dass du mich liebst? Was würdest du sagen? Petrus atmet tief durch. Okay, Herr, ja. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann drittes Mal fragt er ihn, stimmt es denn wirklich, dass du mich lieb hast? Das ist es, was Jesus von dir wissen will. Er will keine Theologie. Er will wissen, ob du ihn liebst. Überleg dir die Antwort. Wir befinden uns also jetzt mit Kapitel 9. Also wir haben jetzt also einen Überflug gemacht und wir beginnen jetzt langsam zu landen. Wir kommen jetzt mitten in diese Zeit des Konfliktes nach Jerusalem, die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Und wir lesen das, was davor steht, auch noch einmal durch, relativ zügig, damit wir den Zusammenhang haben. Der Zusammenhang, Leute, ist einfach wichtig. Da hängt eines vom anderen ab. Also, Kapitel 9 beginnt damit, und als er vorüberging, in der Nähe des Tempels, sah er einen Menschen, blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Leute, das ist eine Frage, oder? Du kannst anscheinend schon sündigen, wenn du noch im Mutterleib bist, oder? Hat er gesündigt, damit er blind geboren wurde? Und das glaubten die tatsächlich. Und Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Also Sünde ist nicht verantwortlich für den Zustand dieses Mannes. Aber dieser Zustand, dieser ausweglose Zustand, dieser unglückliche Zustand verwendet Jesus, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Er sagt, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, also Orientierung. Man weiß, wo es hingeht. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Brei aus dem Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen, also dem Blinden. Stell dir mal vor, Selina, du warst vorher unter der Mütze blind. Und du sitzt da, du siehst nichts. Und du merkst, eine Gruppe von Leuten kommt vorbei und sie bleiben genau vor dir stehen, aber du kannst nichts sehen. Und dann hörst du plötzlich, wie einer sagt, Rabbi, wer hat gesündigt, der da oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Oh, die reden über mich. Und dann hört er die Stimme von einem anderen, der sagt, weder er noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Kannst du dir vorstellen, was in dem Mann vorgeht? Die Werke Gottes sollen an mir offenbar werden. Was passiert da? Und er sieht ja nichts. Und Jesus spuckt auf den Boden, macht so einen Brei. Und plötzlich spürt er, dass jemand ihm so einen nassen Lehm ins Gesicht schmiert. Das ist der wo gesagt hat, die Werke Gottes werden an ihm offenbar werden. Und dann geht's weiter. Und er sprach zu ihm, geh hin. Ein Blinder, oder? Ja, geh hin. Klingt gut, oder? Lauf an die nächste Mauer, dass der Putz von der Wand fällt. Oder wie geht das? Geh hin und wasch dich im Teich Siloa, was übersetzt wird, gesandt. Da ging er hin. Ich weiß nicht, wie lange er brauchte, bis er dort war. Er musste Leute haben, die ihn führen. Das war fast 4 Kilometer weg. Und er wusch sich und kam sehen. Warum ging er hin? Wer hat eine Idee? Warum ging er hin? Was war die Motivation für ihn, dass er geht? Er glaubte, oder? Würde ich auch sagen. Er glaubte. Was glaubte er? Da oben steht's. Hier. Der Satz her. Er hat das gehört. Was hat er gehört? Die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und jetzt, er hat wahrscheinlich schon von Jesus gehört, kann ich mir gut vorstellen. Denn er war ja kein Unbekannter. Das war das Thema da im Tempel. Also er tut das, was der Fremde, den er noch nie gesehen hat, ihm sagt. Er geht zu diesem Teich, er wäscht sich und dann geschieht ein Wunder. Was wäre gewesen, wenn er nicht gegangen wäre? Wenn er sich nicht gewaschen hätte? Das Wunder wäre nicht passiert. An diesem Punkt möchte ich mal eine kleine Klammer aufmachen. Wenn du die Bibel liest und du hast den Eindruck, Gott spricht zu dir, dann gebe ich dir einen guten Rat. Tu, was er sagt. Und dann erlebt man Wunder. Das größte Wunder ist, dass du plötzlich sehend wirst und ihn erkennen kannst, wie er ist und wer er ist. Was dir vorher, obwohl du sehen kannst mit deinen Augen, aber eben nicht erkannt hast. Das ist ein echtes Wunder und das kann heute auch bei dir passieren. Also er kam sehend wieder. Die Nachbarn nun, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist das nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, ja, das war wieder eins zu viel. Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen zu ihm, wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, ein Mensch, genannt Jesus, bereitete einen Brei und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasch dich. Als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Und sie sprachen zu ihm, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Sie führten ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Also wenn man nicht tun weiß, was man tun soll, dann geht man zu den Pharisäern. Die sagen es einem dann. Es war aber, ach du liebe Zeit, schon wieder dieser Tag, Sabbat. Das hat er doch schon mal gemacht, in Kapitel 5. Nun fragten ihn die Pharisäer wiederum, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte mir einen Brei auf die Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, also dieser Jesus, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war ein Zwiespalt unter ihnen. Was würdest du sagen? Im Alten Testament steht, man soll den Sabbat heiligen. Und ja, was heißt heiligen? Was heißt das? Einen besonderen Tag draus machen? Und jetzt haben die Pharisäer einen Wust von Geboten gemacht, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Und sie haben gar nicht mehr gemerkt, dass dieser Wust von Geboten und Verboten mit der Bibel gar nichts mehr zu tun hat. Und das ist es, was Jesus ihnen klar machen will. Sie sagen nun, tja, nein, das war doch richtig, ja genau, nein. Sie sagen nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Ah, ist euch was aufgefallen von vorher zu jetzt? Bei der ersten Frage, wer ist es, was sagte er da? Ein Mensch namens Jesus. Und in dieser Diskussion und in dieser Auseinandersetzung nun mit den Pharisäern wächst sein Glaube. Er kommt jetzt schon an den Punkt, dass er sagt, er ist ein Prophet. Die Juden nun glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig. Er wird über sich selbst reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn, also Jesus als Christus, bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Also exkommuniziert. Raus mit dem. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Das weiß ich. Da sprachen sie wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Was hat er dir getan? Wie tat er deine Augen auf? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Und sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Moses geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Satz erschreckt mich ziemlich sehr. Denn genau diese Leute, die Pharisäer, konnten genau wissen, woher er ist. Und sie wussten es auch. Aber sie wollten es nicht wissen. Ich hoffe nicht, dass du einer von ihnen bist, der auch so reagiert. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, also das ist doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Merkt ihr den Unterschied von dem ersten Satz, den er über Jesus sagt, zu jetzt? In dieser Diskussion, in dieser Auseinandersetzung, mit dem kombiniert, was er erfahren hat, wächst sein Glaube. Und ich kann dir auch versprechen, aus eigener Erfahrung, wenn du beginnst, die Bibel zu lesen, dich mit Jesus auseinanderzusetzen und die Frage im Hinterkopf hast, wer bist du? Er wird dir antworten. Es wird keine Stimme vom Himmel kommen. Aber du wirst sehend für geistliche Zusammenhänge in der Bibel. Genau wie bei diesem Mann. Er war nun auch körperlich sehend, aber jetzt wird er auch geistlich sehen. In dieser Auseinandersetzung wird ihm bewusst, was mit ihm eigentlich geschehen ist. Er war blind und er ist jetzt sehend. Und er merkt, dass die Pharisäer nicht an ihn glauben wollen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Jesus darf nicht der Messias sein. Wir wollen ihn nicht. Aber hier ist ein Wunder geschehen. Wir können es nicht leugnen. Und sie suchen nach Mitteln und Wegen, wie sie es leugnen können. Und da sagt dieser einfache Mann, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und schaut mich doch an, er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, sagt er, dass Gott Sünder nicht hört. Ein Sünder, der sollte zuerst seine Beziehung mit Gott in Ordnung bringen, wenn er will, dass seine Gebete erhört werden. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Auf wen hört er? Sondern wenn jemand Gott fürchtet oder gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit, das war noch nie der Fall, ist gehört worden, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Logisches Denken. Und er kommt zum richtigen Ergebnis. Und er lässt sich von nichts aufhalten an diesem Punkt. Im Alten Testament, und das wussten die Pharisäer sehr gut, wird in über 300 Prophezeiungen der Messias angekündigt. Wie ein Steckbrief. Er war unverfehlbar. Jeder konnte mit einem aufrichtigen Herzen sofort erkennen, das ist er. Denn im Alten Testament wird beschrieben, welche Zeichen und Wunder der Messias tun würde. Er würde einen Lahmen gehend machen. Geschehen. Kapitel 5. Er wird einen Blinden sehend machen. Geschehen, hier, Kapitel 9. Er wird Tote auferwecken. Kommt noch, Kapitel 11. Also, dass einem Blinden die Augen aufgetan werden, ist klarer Beweis, das ist der Messias. Und das hat dieser arme Mann glasklar erkannt. Und wenn man keine Argumente mehr hat, was macht man dann? Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Also nicht nur aus dem Tempel, die haben ihn exkommuniziert, weil er Christus anerkannt hat. Genau das, was wir vorhin gelesen haben. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder, und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Der Text hat es in sich. Aber wisst ihr, was mich am meisten begeistert? Das ist einfach, als Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand. Finden tut man, wenn man sucht. Oder? Jesus sucht. Er sucht jeden Einzelnen von uns. Und Jesus wird mit jedem Einzelnen von uns seine eigene Geschichte schreiben. Also wenn du seine Stimme hörst, reagier auf ihn. Und das Abenteuer kann beginnen. Also Jesus sucht ihn und er findet ihn. Und dann fragt er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Das ist ein Titel. Ein Titel, den der Messias hat. Er ist Sohn des Menschen. Der Sohn Gottes, das ist Kapitel 1 von Johannes Evangelium, ist auch Sohn des Menschen. Er ist Mensch, wahrer Mensch. Und der Blindgeborene ist ein intelligenter Bursche. Der fällt nicht einfach vor ihm nieder und betet ihn an. Nein, er fragt zuerst und will wissen: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Und er hat ihn ja noch nie gesehen. Denn zu dem Zeitpunkt, als er geheilt wurde, war er noch blind. Als er ihm begegnete das erste Mal, war er noch blind. Und dann schickt er ihn zum Teich, und dann ist Jesus plötzlich weg. Er sieht ihn nicht mehr. Und er weiß auch nicht, wo er ist. Er weiß nur eins, dass er blind war, sehend geworden ist. Und davon gibt er Zeugnis. Er gibt Zeugnis von dem, was er mit Gott erlebt hat. Und das sofort, ab der ersten Minute. Und so kann jeder von euch ab der ersten Minute, wenn er mit Jesus begonnen hat, Zeugnis geben, wer Jesus ist, für dich, für dein Leben. Du brauchst keine Theologie. Einfach die Erfahrung: Was bedeutet Jesus für mich? Aber eins erkennt er. Was erkennt ein Blinder, Selina? Die Stimme. Du hast es vorhin gesagt. Er weiß, das Kind bei euch weiß sofort, wer vor ihm steht. Nur durch die Sprache, ganz klar. Und so hat auch er genau gewusst, das ist derjenige, der gesagt hat: An dir werden die Werke Gottes sichtbar werden. Und er hat den Teig auf meine Augen geschmiert und gesagt: Geh hin und wasch dich, und dann wirst du sehend. Und dann sagt Jesus zu ihm: Du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Und in dem Moment passiert etwas. Was ich vorhin gesagt habe: Simon, Jona, liebst du mich? Er will von Petrus wissen, am Ende vom Johannesevangelium: Liebst du mich? Und das ist die indirekte Frage in diesem Text. Er sagt: Ich bin es. Und der Mann reagiert und er sprach: Ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Ausdruck höchster Liebe. Und das ist es, was Gott sucht. Er sucht eine Beziehung. Wenn ich die Bibel vor mich hinlege und die Bibel mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, was ihr Anliegen ist, dann würde ich das Wort Beziehung wählen. Gott sucht Beziehung zu dir, zum Menschen, zu jedem Menschen. Und die Bibel ist die Geschichte zwischen Gott und dem Menschen und wie die Beziehung zerstört worden ist durch Sünde und wie die Beziehung wiederhergestellt wird und möglich wird. Der Schlüssel, um sehend zu werden, heißt: Ich glaube, Herr. Was wäre nun gewesen, wenn er das nicht gesagt hätte? Dann wäre er körperlich sehend gewesen. Er hätte Augen gehabt. Aber das eigentliche Sehen, das wäre ihm verwehrt geblieben. Und das ist der letzte Satz. Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Die Pharisäer sagen dann: Halt, das war eins wieder zu viel. Komm, schalt mal die letzte Folie ein. Von hier vorne klappt das so zäh. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen. Daher bleibt eure Sünde. Derjenige, der sich dessen bewusst ist, dass er ein Wunder braucht in seinem Leben, um Gott sehen zu können, der wird diese Erkenntnis bekommen und sehend werden. Wer aber sagt wie die Pharisäer: Wir sehen, wir wissen, dass der nicht der Sohn Gottes ist. Dieses Licht, das sie haben, geht weg. Und man kann plötzlich überhaupt nichts mehr erkennen. Also wenn Jesus zu dir redet, reagier auf ihn. Hör auf ihn. Und du wirst ein Wunder erleben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du jedem von uns nachgehst und an jedem von uns ein Wunder tun möchtest, dass wir sehend werden für geistliche Dinge. So wie dieser Blinde. Er wurde zuerst körperlich sehend, aber auch geistlich. Er hat dich erkannt und gesagt: Ich glaube an dich. Ich wünsche mir, Herr, dass jeder von uns, der den Schritt noch nicht getan hat, genau diesen Schritt tut und dann ein Wunder erlebt, wie du Wirklichkeit wirst, Licht wirst im Leben. Danke, Herr, dass du erfahrbar bist und unter uns bist. Amen.